Ich lehne mich weit aus dem Fenster. Das war die beste Sendung zur Schuldenbremse, die es im deutschen Fernsehen wohl jemals zu sehen gab. Die Anstalt hat im ZDF die Hintergründe und die möglichen Reformen der Schuldenbremse mal genauer untersucht und Kompliment, Ihnen ist ein Meisterwerk gelungen. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und in diesem Video kümmern wir uns um die Schuldenbremse. Die Anstalt hat eine sehr informative, bestens informierte Sendung zur Schuldenbremse gebracht. Das ist hochaktuell, denn die Ampel streitet übers Geld. Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, die Infrastruktur ist verkommen, jetzt soll am Sozialstaat noch gespart werden. Passt das alles zusammen? Und wenn ja, wie? Darum ging es in der Anstalt. Wir schauen uns das Ganze an. Ich werde kommentieren und ergänzen, wo notwendig. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch hinweisen auf meinen Online-Kurs MMT für Einsteiger auf der Lernplattform Udemy. Da gibt es das, was man in der Anstalt in Ansätzen gleich vermittelt bekommt, en Detail. Wer also die Sache nicht nur oberflächlich, sondern tiefgründig verstehen will, woher der deutsche Staat sein Geld bekommt, was die Aufgabe einer Zentralbank ist, was zur Hölle Staatsanleihen sind, wie Christian Lindner, der Finanzminister, Staatsanleihen verkauft, der wird in diesem Kurs fündig. In 7,5 Stunden erkläre ich die absoluten Basics unseres Geldsystems, wie was funktioniert. Ich packe euch auch noch einen Gutscheincode unten drunter, damit ihr den Udemy-Kurs zum absoluten Bestpreis bekommt. Ansonsten Preisgestaltung Udemy-Sache. 4200 Leute haben den Kurs bereits gemacht und im Schnitt 4,5 Sterne gegeben. So verkehrt kann es also nicht sein. Damit genug der einleitenden Worte, lasst uns keine Zeit verlieren und gleich reinstarten. Schuldenbremse voraus, die Anstalt. Los geht's.
Herr Habeck, Herr Habeck, Herr Habeck, ich dachte, wir segeln hier mit der MS Deutschland auf dem Weltmeer der Ökonomie an der Spitze. Jetzt muss ich
Ich muss ja sagen, wenn Max Uthoff den Friedrich Merz nachmacht, ist einer meiner Lieblingsgags und Imitationen, muss ich sagen.
Dass uns die Teams aus USA, China und Frankreich weit abgehängt haben. Ich muss mir sogar das Heck von Griechenland anschauen.
Ja, gut, ich will da jetzt nicht drum rumreden, wir fahren teilweise sogar rückwärts. Ja, ich finde das auch scheiße, also dramatisch, ja, aber ich kann das vielleicht in dem Bild erklären. Also, unsere Wirtschaft hat Flaute und als Wirtschaftsminister müsste ich jetzt quasi aber den Wirtschaftsmotor anwerfen. Jetzt braucht der Wirtschaftsmotor natürlich Treibstoff. Das wäre jetzt in dem Fall, das wäre in dem Fall keine Kohle, also schon Kohle, aber nicht die klimaschädliche Braunkohle, sondern so, also die Moneten, die Pipen, die kleinste Violine der Welt. Also Geld.
Ich habe schon verstanden, nicht wahr? Sie wollen Schulden machen. Das kommt gar nicht in Frage. Machen Sie lieber Dampf, damit wir da hinterherkommen, Sie Leichtmatrose.
Ja, gut, also ich würde ja gerne, aber ich komme nicht an die Instrumente, weil mir sind hier irgendwie die Hände gebunden.
Ja, damit Sie nicht an die Instrumente kommen. Hören Sie, die Fesseln der Schuldenbremse, ja, sind unbedingt erforderlich, wenn man in Deutschland erfolgreich regieren will.
Puh, was ist das für eine antike Denke? Ich bin doch nicht Odysseus. Odysseus, die man irgendwie an den Mast binden muss.
Um nicht von den Sirenen verführt zu werden, die Ihnen ins Ohr säuseln, was Sie alles anstellen könnten, wenn Sie nur ein paar Schulden machen.
Was für Sirenen?
Entschuldigung, wenn ich da jetzt direkt mal einhake, aber was genau, wenn er jetzt eigentlich so schlimm am Schulden macht?
Um Himmels Willen, eine Schuldensirene. Gut, dass Sie festgebunden sind, sonst würden Sie dem holden Gesang dieses anmutigen Wesens sofort verfallen. Hat denn hier niemand jemand Oropax?
Was hat er denn?
Ich weiß nicht.
Also, meine Güte, beim derzeitigen Nominalzins und der Inflationsrate wäre der Realzins im Moment bei... Null.
Ja, cool. Ja.
Also 10-jährige deutsche Staatsanleihen liegen bei 2,5%, Inflationsrate zuletzt bei 2,5%, also null.
Schulden machen wir quasi umsonst.
Ja.
Ist der Wahnsinn endlich vorbei? Wie war's? Waren Sie kurz davor, Ihre Sinne zu verlieren?
Nee, also er hat nur einen ganz harmlosen Finanzierungsvorschlag gemacht, wie wir uns relativ, also wie wir günstig Schulden machen können, um zu investieren und den Laden hier wieder flott zu kriegen.
Ich habe es geahnt. Dieses Monster will uns in den Abgrund führen.
Monster? Was hat er denn für ein Problem?
Quasi kostenlos, um das zu erklären, ist damit gemeint, dass der Staat muss zwar dann 2,5% Zins zahlen jedes Jahr, aber bei einer Inflationsrate von 2,5% wachsen, so die Logik, auch alle Preise um 2,5%, also auch alle anderen nominalen Größen, wie beispielsweise die Steuereinnahmen um 2,5%. Also kann man diese zusätzlichen Zinsausgaben von 2,5% auch aus den dann sonst steigenden Steuereinnahmen von 2,5% bezahlen, ohne im Haushalt den woanders, sagen wir mal so, was abschneiden zu müssen. Ja, so ist die Logik.
Also, Sie haben im Moment eine relativ geringe Schuldenquote von 64%. Ein viel größeres Problem haben Sie aber mit Ihrem Wachstum und vor allen Dingen mit Ihrer Infrastruktur.
Ja, klar.
Also, aber gut, ich will Ihnen da jetzt nichts aufschwatzen. Ich walle hier nur mein Haar. Und das mache ich sehr gut.
Im Übrigen auch haben wir ein großes Problem mit unserem Sozialstaat. Rentenniveau von 48%, Altersarmut, die Kinderarmut in Deutschland. Wir haben zu viele arme Kinder. Wir haben sehr, sehr viele arme Studenten, was in einer alternden Gesellschaft ziemlich dumm ist, wenn die Alten ihre Jungen arm lassen, während sie aufwachsen, ja? Oder ihnen das Studium erschweren, weil die Jungen müssen ja die Alten irgendwann durchfinanzieren und durchfüttern. Also ziemlich beknackte Idee. Und Sozialverbände rechnen uns ja permanent vor, dass Bürgergeld, dass Asylbewerberleistungen, das Kindergeld nicht ausreichen. Ja, dass sie nicht ausreichen, um den Bedarf, das eigentlich das wirkliche Existenzminimum, ja, ein realistisches Existenzminimum, sagen wir mal so, zu decken. Ja, es wird künstlich klein gerechnet. Und wir haben im Sozialstaat das Problem, dass ja etliche Anträge nicht gestellt werden und deswegen Sozialleistungen, die den Leuten eigentlich zustehen, zum Beispiel aufstockendes Bürgergeld, für den man zu wenig verdient, ja, nicht beantragt werden, oder Grundsicherung für Rentner, die eigentlich zu wenig Rente bekommen, nicht beantragt werden, weil man es nicht weiß, weil man sich schämt, weil das stigmatisiert ist in Deutschland. Und auch da, der Sozialstaat kann er deutlich mehr Geld gut gebrauchen.
Und sehr schön, also es gibt genügend andere Interessenten.
Nee, jetzt bleiben Sie, wir brauchen Sie ja für die Investition. Herr Merz, machen Sie mich mal los und machen Sie dieses blöde Seil mal ein bisschen lockerer.
Das könnte Ihnen so passen. Das ist nämlich genau das der Grund, warum wir die Public-Choice-Theorie angewandt haben, nicht wahr? Aufgrund derer wir die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert haben.
Friedrich, mir graut vor dir. Herr Merz, das ist doch alles nur Theorie.
Ja, aber eine sehr, sehr gute. Diese Theorie besagt nämlich, dass die Regierenden, also Leute wie Sie, nicht wahr, sofort Schulden machen würden, wenn sie nur könnten, um Wahlgeschenke zu verteilen mit dem Ziel, unbedingt wiedergewählt zu werden.
Tja, Sie wissen schon, um wiedergewählt zu werden, muss man aber auch erst mal gewählt werden.
Nicht so frech, Sie Fischstäbchen, ja?
Ja, ich weiß. Diese Theorie mit den Wahlgeschenken kommt von Libertären auch sehr häufig, ja. Aber, also, selbst in einer Zeit, bevor wir diese strenge Schuldenbremse hatten, frage ich mich, wo waren denn diese Wahlgeschenke? Ja? Ich würde mich ja freuen, wenn das aufgeht. Das Verrückte in Deutschland ist ja, dass Politiker glauben, wenn sie diese Wahlgeschenke nicht machen, wenn sie sehr sparsam sind, ja, wenn sie die Infrastruktur kaputt sparen, aber dafür einen ausgeglichenen Haushalt vorweisen können, dass das besonders populär und beliebt sei. Ja? Von daher ist diese Theorie mit den Wahlgeschenken, und das muss man unbedingt verhindern, und im letzten Wahljahr würde dann besonders viel gemacht, um wiedergewählt zu werden, glaube ich, für Deutschland absolut falsch. Ja?
Doch.
Wir finden es besser, wenn der Finanzminister die schwäbische Hausfrau spielt.
Ich weiß doch genau, was passiert, wenn ich Sie losbinde, nicht wahr? Dann rennen Sie doch sofort los, finanzieren auf Pump eine Kindertagesstätte und vernichten so die Zukunft unseres Landes.
Herr Merz, jetzt denken Sie vielleicht mal ganz kurz nach. Also diese Public-Choice-Theorie, die kann doch nicht stimmen. Schauen Sie, wenn Politiker wirklich nur daran denken würden, Schulden zu machen, ja, dann würden doch Politiker sich nicht eine Schuldenbremse ins Grundgesetz schreiben, die sie daran hindert, Schulden zu machen.
Sie meinen also, die Schuldenbremse ist das beste Argument gegen die Schuldenbremse?
Tja, jetzt haben Sie es endlich kapiert. Lassen Sie uns eine Zweidrittelmehrheit machen und die Schuldenbremse abschaffen, gemeinsam.
Ja, vielleicht hören Sie besser auf, über irgendwelche seltsamen Theorien zu philosophieren, ja? Tun Sie endlich mal was. Ich meine, ich bitte Sie. Ich kann ja nicht mal mehr erkennen, was auf dem französischen Boot hinten drauf steht.
Da steht, wenn du das hier lesen kannst, bist du zu nah.
Verstehen Sie, wir brauchen dringend mehr Dampf im Kessel. Sie müssen lernen, mit dem Haus zu halten, was da ist. Aber warum heizen Sie nicht damit?
Wo haben Sie das jetzt wieder her?
Ich habe gekürzt. Beim Stuhl eines Passagiers in der dritten Klasse.
Was? Worauf soll der denn jetzt sitzen?
Der sitzt nicht mehr, der liegt am Boden.
Aha, was hat er dazu gesagt?
Er hat gesagt, scheiß Ampel.
Das ist jetzt typisch. Das ist die Union. Das ist Ihr Vorschlag, wie wir das Schiff wieder flott kriegen sollen, ja?
Nicht nur, wir haben ja noch haufenweise blinde Passagiere aus aller Herren Länder an Bord. Die können wir ja auch zum Beispiel aussteigen lassen.
Ach so, interessant. Und inwiefern verbessert das den Zustand unseres Schiffes?
Ja, das sehen wir dann, wenn Sie über Bord sind.
Ja, so, also Ihre ganzen Pseudo-Lösungen, die verbessern die Lage nicht, die verschlimmern die eher. Aber der Einzige, der hier festgekettet.
Also, perfekt gewählte Metapher, ja, die CDU, die in der dritten Klasse kürzen will, also beim Bürgergeld, oder die Menschen, die aus anderen Ländern nach Deutschland gekommen sind, rausschweißen will, aber nicht weiß, wie es dem Schiff danach geht. Gut wäre jetzt noch gewesen, wenn man erklärt hätte, dass diese Menschen ja auf dem Schiff arbeiten und es beispielsweise dem Schiff dann keine Service- und Dienstleistungen mehr für die zweite und erste Klasse geben würde, ja. Konkret auf Deutschland übertragen heißt das, ich war ja zuletzt im Krankenhaus 2 Tage mit einer Blutvergiftung und da ist völlig klar, da geht nichts ohne Menschen mit Einwanderungsgeschichte. Und zwar von der Pflegerin über die Putzkraft bis hin zum Orthopäden. Also da funktioniert wirklich gar nichts. In anderen Bereichen ist das genauso, wenn man sich Deutschlands Demografie anguckt. Ja. Es ist eine absolute Wahnsinnsvorstellung von CDU und AfD, dass Deutschland ohne Einwanderung auch nur halbwegs klar käme.
Das bin wieder ich und ich krieg dauernd in die Fresse.
Ich denke, damit können wir alle ganz gut leben. Ja. Vor allem, wenn nach der demnächst unmittelbar anstehenden Meuterei ich Captain des Schiffs.
Denken Sie doch mal nach, wenn das Ding hier leck schlägt, dann sitzen Sie auch mit im Boot. Ja, dann sind Sie Captain auf einem sinkenden Schiff.
Ja, aber eben Captain.
Herr Merz, da brauchen Sie sich echt nicht kratzen. Hören Sie auf, Herr Merz. Herr Merz, nach Ihrer eigenen Scheiß-Public-Theorie oder wie auch immer die heißt, dann würden Sie sich ja auch versuchen, loszubinden, Schulden zu machen.
Nein. Das würde ich eben nicht. Sehen Sie, denn wenn man sich nur wirklich anstrengt, dann gelingt es auch mit äußerster Willenskraft, Versuchungen zu widerstehen. Soll ich Ihnen das mal demonstrieren?
Ja, ja gerne. Zeigen Sie mir das.
Hey, Seku. Ja, zeig doch mal, was du drauf hast, ja?
Hallo. Manieren wie ein Thunfischbrötchen, aber gut. Also, meinetwegen.
Gut.
Ich kann dich noch heute zum Kanzler machen.
Alles klar, ich bin dabei. Was muss ich machen, Schatz?
Ja, gar nichts. Das war ein Witz, Fritz. So. Meine Güte. Außerdem sind Sie gerade über Bord gegangen. Das Schiff geht nur bis davor. Ja, gut. Gottes Willen. Nein, ich bin tatsächlich eigentlich nur hier, um zu zeigen, wie attraktiv cool Schulden auch sein können.
Cool.
Ja, so, also zumindest, wenn man sie für Investitionen einsetzt. Und jetzt nicht für Tant und Geschenke und hier noch ein Strähnchen und da noch ein Krönchen. Wobei, es ist schon toll. Also es ist schon, also ich persönlich sage ja immer, Krönchen muss man tragen können.
Ja, ich glaube, das ist genug.
Herr Merz.
Hier an der Stelle hat sich die Anstalt nur eine konservative Position zur Reform der Schuldenbremse erlaubt, nämlich, oder getraut besser gesagt, denn hier dieses Framing Schulden für Investitionen, oh, das wäre schon okay, ja, aber nicht für Sozialgeschenke. So, die Realität dahinter ist, dass das bedeuten würde, wir bauen neue Schulgebäude, aber stellen nicht mehr Lehrer an. Ja, und das ist natürlich Unsinn. Ne? Selbst Schulden für, Achtung, ein höheres Bürgergeld, eine echte Kindergrundsicherung, ja, eine höhere Grundsicherung für Rentner, für mehr Renten, ja, allgemein für ein höheres Rentenniveau. Also wenn wir dafür alles Schulden machen würden, ja, wäre das gut für die Wirtschaft. Denn das Geld, was dann die Leute mehr haben, würden sie wieder ausgeben, würden es in die Geschäfte tragen, dort würden es für zusätzliche Jobs sorgen, für zusätzliche private Investitionen und so die Wirtschaft ankurbeln. Also auch staatliche Sozialausgaben auf Pump können die Wirtschaft ankurbeln und Investitionen auslösen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es ist so ermüdend, dass immer noch die Vorstellung herrscht, es gibt einen Topf Schulden für Investitionen und dann gibt es einen anderen Topf, da sind die Steuern drin und daraus werden dann die ganzen Konsum- und Personalausgaben bezahlt. Also Rentner, Beamte, Bürgergeldempfänger, sowas. Ja? Die Realität ist doch eine andere. Christian Lindner hat ein Konto, ja, und auf das Konto kommt das ganze Jahr, jeden Tag kommen da Steuereinnahmen drauf und wenn das Konto zu klein ist, wenn das Geld nicht reicht, um die Überweisung zu tätigen für die Ausgaben, die man sich vorgenommen hat, dann kann er das für einen Tag überziehen, wenn dann aber zu wenig Geld da ist, weil es darf nur einen Tag überzogen werden, so die Regel, dann muss er Staatsanleihen verkaufen. Also verkauft Christian Lindner permanent Staatsanleihen in geplanter Art und Weise, um die Liquidität auf seinem Konto bei der Deutschen Zentralbank, der Bundesbank zu managen. Ja? Welcher Euro dann von einer Staatsanleihe kommt und welcher von einer Steuereinnahme oder sonst was, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Es gibt in der Praxis gar keine Verbindung von Schulden für Investitionen und Steuermittel für Konsumausgaben. Gibt es nicht. Ja? Es gibt nur Guthaben auf dem Bundesbankkonto und die werden ausgezahlt, woher auch immer die kommen. Dass am Ende des Jahres dann abgerechnet wird und man dann sieht, ah, okay, wie viele Schulden hat man gemacht, wie viele Steuern hat man eingenommen, wie viele Ausgaben hat man getätigt, das weiß man ja am Anfang des Jahres noch gar nicht. Ja, wenn die Wirtschaft gut läuft, ist man weniger Sozialausgaben zahlen, hat aber höhere Steuereinnahmen, also man kann das gar nicht wissen. Das ist alles Ex-Post-Ergebnis. Es kann dann am Ende hinkommen, aber man kann es nicht steuern. Ja, deswegen ist diese penible Unterscheidung. Schulden nur für Investitionen, Steuereinnahmen für Konsum- und Personalausgaben, schon praktisch gar nicht umsetzbar.
Was machen Sie da?
Ich schicke ein Stoßgebet an unsere Galionsfigur, die schwäbische Hausfrau. Oh, auf dass sie uns rettet vor dem üblen Schuldenmacher.
Heiliges Blechle, Fritz, jetzt reiß dich bitte mal zusammen. Das ist ja peinlich.
Um Himmels Willen, es ist soweit. Ich habe meine erste Marienerscheinung.
Ach, Jesus Maria. Ich habe die Schnauze so voll von deiner ewigen Anbetung. Ständig muss ich als Projektionsfläche herhalten für Menschen, die wovon Wirtschaft keine Ahnung haben. Ich bin übrigens auch fürs Schuldenmachen, ja? Wenn es Sinn macht.
Super. Wehe mir. Man kann nur das ausgeben, was man eingenommen hat. So steht es geschrieben in der Rede, die Angela Merkel 2008 in Stuttgart gehalten hat, in der sie uns von der Weisheit der schwäbischen Hausfrau erzählt hat. Vers 24.
Vers.
Man kann nicht auf Dauer über seine Verhältnisse leben.
Weißt du eigentlich, wie eine schwäbische Hausfrau an ihr Haus kommt, Schatze Bobbele? Doch nicht, indem sie spart, du Segel, sondern indem sie Schulden macht. Von wegen schaffe Häusle baue. Zuerst wird der Kredit für das Haus aufgenommen und dann wird das Geld wieder reingeschafft. So rum geht es. Häusle baue, schaffe, verstehst du mich?
Sie spricht im Wahn.
Nee, Herr Merz, ich muss jetzt auch mal sagen, das, was Sie hier anbieten, da, das ist als schwäbische Hausfrau, als Galionsführer, das ist im Grunde das ist ein patriarchales Zerrbild, als würde der Staat funktionieren wie eine unterdrückte Hausfrau, die nur das wenige Haushaltsgeld ausgeben darf, das ihr der gönnerhafte Göttergatte in den Kittel geschoben hat. Ja, also, sorry, ich will jetzt nicht für Sie sprechen, weil das wäre Mansplaining, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist, wenn Männer Frauen erklären, was sie schon wissen, also zum Beispiel Mansplaining ist.
Vielen Dank für die Erklärung.
Ja, sehr gern.
Und Fritz, weißt du, was ich auch nicht weiß, ist, warum du dir so dermaßen ins Hösle machst beim Thema Schulden?
Aus bitterer Erfahrung. Wir haben 2009 als Reaktion auf die Finanzkrise die Schuldenbremse im Grundgesetz verankert.
Die Finanzkrise 2008 wurde ausgelöst durch eine überschuldete Privatwirtschaft. Und ihr habt darauf reagiert, indem ihr eine staatliche Schuldenbremse eingeführt habt. Das ist doch, wie wenn ich mit dem Trinken aufhöre, weil mein Mann unser Geld versauft.
Und schon wieder eine perfekt gelungene Metapher. Es ist mal wichtig, auch nochmal zu erwähnen, ja. 2008 war keine Staatsschuldenkrise in Deutschland, sondern eine Bankenkrise, eine Krise der privaten Geldschöpfung, nicht der staatlichen Geldschöpfung, wenn man so will. Ja, und noch nicht mal im originären Sinne der Geldschöpfung, sondern das, was die Banken dann nachher auf Zweitmärkten gemacht haben, Immobilienkredite vergeben und die dann nicht selbst behalten, sondern zusammengepackt und mit anderen Immobilienkrediten verkauft und Sachen aus den USA gekauft vom Immobilienmarkt dort, ne, weil die Banken das da auch gemacht haben. Und dann plötzlich mal gemerkt hat, oh, der ist aber ziemlich faul. Und in den USA haben Leute dann, weil die Häuserpreise auch so gestiegen sind, dann teilweise ihre Kredite nicht mehr bedienen können und Sicherheiten nicht nachschießen können. Und dann ist das Ganze in sich zusammengepuzzelt und hat bis nach Deutschland und Europa Auswirkungen gehabt. Mit zu hohen Staatsschulden hatte das originär aber wirklich 0,0 zu tun.
Ich ganz kurz. Entschuldigen Sie, da möchte ich ganz kurz zum Ausdruck blicken, also wie leid mir das tut mit Ihrem Mann.
Ja, also das ist doch bloß eine Metapher, Herr Gottsack. Ach so,
sorry, ja.
Warte mal.
Mein Gott, aber was machen Sie denn da?
Ich steige jetzt aus der Metapher aus.
Also ich wüsste gar nicht, warum man überhaupt aus einer Metapher aussteigen sollte.
Weil sie ein Klischee ist und weil Hausfrauen nicht dumm sind. Und weil sie nicht stimmt.
Ja, aber es stimmt doch, dass man nur das ausgeben kann, was man eingenommen hat.
Ja, in Privathaushalten. Aber in der Volkswirtschaft kann man nur das einnehmen, was der andere ausgegeben hat. Aber das kann man doch nicht darstellen über einen Habeck als Odysseus und eine Schuldensirene, mit Verlaub.
Der Satz, ne? Also revolutionär fürs deutsche Fernsehen. Nicht, man kann nur ausgeben, was man eingenommen hat. Das gilt für einen Staat eben nicht. Sondern für die Wirtschaft als Ganzes gilt, es kann nur eingenommen werden, was wer anders ausgegeben hat, also andersrum. Und ich habe mal in die Quellenliste der Anstalt geguckt, wo das herkommt. Hier in der Volkswirtschaft kann man nur das einnehmen, was der andere ausgibt. Und sieh mal an, was dort für eine Quelle hinterlegt ist. Link Geld für die Welt. Es geht um den Artikel Denken wie ein Makroökonom aus meinem Newsletter. Und den Satz, in dem Bäcker Lutze vorkommt. Wenn ich Brötchen bei Bäcker Lutze kaufe, sind meine Ausgaben seine Einnahmen. Wenn der Staat eine Schule baut, sind die Ausgaben des Staates die Einnahmen der Baufirmen. Klingt trivial, wird aber häufig missachtet. Und genau das findet man auch in diversen makroökonomischen Lehrbüchern. Es ist eine triviale Einsicht eigentlich, wie ich selber schreibe. Aber eben sehr, sehr wichtig. Und noch revolutionärer, ja, wäre natürlich gewesen, wenn an der Stelle schwäbische Hausfrau erklärt hätte, dass der Staat, ja, nicht nur was für eine ganze Volkswirtschaft gilt, ja, dass man weniger ausgibt, andere auch weniger einnehmen, sondern dass für den Staat es genau andersrum ist. Dass ein Staat logischerweise erst Geld seine eigene Währung einnehmen kann, nachdem er sie ausgegeben hat. Anders als Private. Wir müssen arbeiten gehen, kriegen Lohn, wir nehmen einen Kredit, brauchen Einnahmen, bevor wir Ausgaben tätigen können. Für den Staat in eigener Währung gilt das genau andersrum. Ein Staat muss seine eigene Währung erst ausgeben, bevor er sie einnehmen kann. Beispiel Monopoly Bank. Im Monopoly-Spiel gibt die Monopoly Bank ihr Geld erst aus und kann es dann von den Brettspielern wieder einnehmen. Hätte sie es am Anfang nicht ausgegeben, könnten die Monopoly-Spieler, wenn sie auf dieses Feld kommen, wo sie Steuern zahlen müssen, dem gar nicht nachkommen, wären sofort pleite. Ja, es ist also genau andersrum. Währungsnutzer, Private, und Währungsherausgeber, der Staat, agieren unter völlig gegensätzlicher Logik. Ja, sehr, sehr wichtig. Das haben sie sich nicht getraut. Wäre aber die noch weitergehende, tiefgründigere Erklärung gewesen.
Oh, dann kann ich jetzt auch aufhören. Gott sei Dank. Also ich fand es offen gestanden auch schon ein bisschen grenzwertig, hier nur auf mein Äußeres reduziert zu werden.
Ja, ja. Gerade im Ich auch. Dem schließe ich mich an. Ja, ich sehe auch gar nicht aus wie der Merz.
Oh, doch. Doch, ziemlich genau so. Genau so. Ja, Entschuldigung. Ja, ich muss jetzt trotzdem noch mal fragen, bevor ihr sich alles auflöst, was stimmt denn an dieser Metapher hier nicht?
Na, ihr Habeck zum Beispiel. Der hat sich doch die Fesseln selbst angelegt, indem er im Koalitionsvertrag die Einhaltung der Schuldenbremse mit unterschrieben hat.
Okay, das stimmt, aber das hat er nur gemacht, weil die Mehrheit der Grünen-Wähler ja immer noch und die Mehrheit der Bevölkerung noch dazu nicht glaubt, die Schuldenbremse ist gut. Nicht? Und das glauben sie deshalb, weil sie an die schwäbische Hausfrau glauben.
Die war ja auch nicht so schlecht gespielt.
Ja.
Aber sie ist ein Märchen.
Immerhin, ja, im ZDF-Politbarometer waren zuletzt 40% für eine Reform der Schuldenbremse. In der Befragung vorher waren es nur 30%. Und diese 40% sind, glaube ich, müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken. Das wird natürlich auch nicht immer abgefragt, aber müsste historisch viel sein. Ne? Ist noch nicht die Mehrheit, aber gut. Es gibt ja auch sehr wenige solcher Sendungen, in der mal Sachen erklärt werden. Ne? Dass die Anstalt mit Satire die aufklärerischste Sendung im deutschen Fernsehen ist, ist kein gutes Zeugnis für alle anderen Sendungen.
Aber sie ist ein Märchen, das uns Angst vorm Schuldenmachen machen soll. Die Wahrheit ist, das Geld kommt schon als Schulden in die Welt.
Ah, und Sie glauben, dass das den Menschen weniger Angst macht?
Wenn man es ihnen endlich mal anständig erklärt, natürlich. Ah. Kommen Sie mit.
Okay.
Na. Okay. So? Ja. Herr Uthoff.
Großartig, großartig.
Ja.
Würden Sie mir die große Ehre machen, den deutschen Staat zu spielen?
Ach nee, ich sehe auch gar nicht aus wie ein Deutscher.
Ah, doch.
Und Sie, Herr von Wagner, ja. Vielleicht eine kleine Geschäftsbank?
Ach, sehr gerne.
Sollte das nicht jemand Seriöses machen?
Hey, ich habe Kommunikationswissenschaft studiert und offensichtlich dieses Sakko.
Sie, Herr Evers, übernehmen die Europäische Zentralbank und scheffeln mal so richtig Geld.
Oh ja, das ist ja wahrscheinlich mega kompliziert. Also vermutlich sollte man da schon Volkswirtschaft studiert haben, damit man dann irgendwie das
Nein,
auch richtig...
Sie drücken nur auf den Knopf.
Oder hätte ja doch Kommunikationswissenschaft gereicht.
Hey, das reicht jetzt.
Und ich habe hier alles, was man für eine Volkswirtschaft brauchen könnte. Verkehrswege, Krankenhäuser, Kindergärten, greift sie zu.
Na Moment, da muss ich erst mal ganz kurz checken, wie mein Konto steht. Ich habe 2,5 Billionen Euro minus. Ja, da sollte ich vielleicht keinen zusätzlichen Kredit aufnehmen. Das kann ich ja niemals abbezahlen.
Herr Uthoff, Sie sind doch der Staat. So. Sie haben nachwachsende Steuerzahler. Und für die brauchen Sie Kindergarten.
Ja, schon. Aber hören Sie mal, bei dem Schuldenstand, welche vernünftige Bank wird mir denn da einen Kredit geben?
Versuchen Sie es doch einfach mal.
Also gut, ich halte das für reine Zeitverschwendung. Aber wenn Sie meinen, hallo, guten Tag, ich bin der deutsche Staat. Machen wir es sich vor. Ich bin der kranke Mann Europas, ich habe einen Arsch voller Schulden, aber ich brauche dringend Geld.
Was war das denn?
Das waren nur meine Kollegen. Von der Bietergruppe Bundesemission. Das sind so Geschäftsbanken wie die Deutsche Bank, die Commerzbank und so weiter.
Sehen Sie, alle Welt will Deutschland Geld leihen, weil sie eine sichere Anlage suchen.
Ja, und ich habe die Auktion um ihre Anleihe gewonnen.
Hervorragend gemacht, ja, und sehr nah an der Realität. Christian, eine Staatsanleihe verkauft, gibt es eine Auktion. 32 ausgewählte Geschäftsbanken von der sogenannten Bietergruppe Bundesemission dürfen dann teilnehmen. Die auktionsgewinnende Bank kriegt dann nachher die Anleihe. Ja. Und wir schauen erstmal weiter.
So, jetzt trinken wir erstmal ein Espresso, dann kümmern wir uns um Ihr Geld. Ja?
Sehr gerne. Aber sagen Sie mal, brauchen Sie da nicht irgendwelche Sicherheiten?
Ach, Quatsch. Ich kenne Sie doch. Komm, hier unterschreiben Sie einfach das Papier und fertig.
Ja, kommen Sie. Ein Papier?
Ja,
Was schreibe ich da drauf?
Ja, schreiben Sie drauf. Ich verpflichte mich, dem Eigentümer dieses Papiers in 10 Jahren das Geld zurückzuzahlen.
Zuzahlen. Das ist alles?
Ja, das ist eine Staatsanleihe. So.
Hey, wo wollen Sie hin?
Zum Tresor, Geld holen für ihn.
Nein, so funktioniert das nicht. Sie geben jetzt die Staatsanleihe der Europäischen Zentralbank.
Ah, und ich gehe dann in den Tresor?
Nein, es gibt keinen Tresor.
Ach so, ja, ich muss natürlich in einem sehr komplexen Genehmigungsverfahren dann überprüfen, ob das alles richtig ist und schauen...
Ja, Sie drücken einfach auf den Knopf.
Ich bin reich! Einfach so, der Knopfdruck. Das ist ja sensationell. Also, wenn das so einfach ist, dann hätte ich jetzt gern einen Kindergarten.
Bitte sehr. Ein Kindergarten mit...
Großartig gemacht, ja, weil hier klar wird, dass der Staat keinen normalen Bankkredit von der Geschäftsbank bekommt, sondern über den Umweg der Geschäftsbank Geld von der Europäischen Zentralbank. Sie ist die Schöpferin des Euros, sie kann selbstverständlich auf Knopfdruck jeden Euro erzeugen, den sie erzeugen will. Und die Details sind natürlich ein kleines bisschen komplizierter. Es überweist die Geschäftsbank an den Finanzminister Guthaben, das die Geschäftsbank bei der Europäischen Zentralbank hat. Und ja, die EZB kauft Anleihen vom Staat, allerdings nicht so direkt, wie es hier dargestellt wurde. Also es ist ein vereinfachter Weg, aber er vermittelt das Notwendige und das ist große Kunst. Ja, viele andere versuchen sich daran und vermitteln dann, der Staat kriegt einen Kredit von der Bank und fertig ist. Ja, aber dass die Banken natürlich immer die Staatsanleihen bei der EZB abladen können, dass die EZB mit Anleihekaufprogrammen sogar die explizit abkauft und dass selbst wenn dass die Banken permanent Kredite bekommen können zu festgelegten Konditionen, ja, von der Europäischen Zentralbank, wenn sie denn Zentralbankguthaben brauchen, Klammern, was sie gerade nicht brauchen, weil sie in Zentralbankguthaben schwimmen nach den ganzen Anleihekaufprogrammen. Also im Moment müssen sie noch nicht mal die Anleihen an die EZB verkaufen. Ja, sie können einfach sofort, weil sie so viel Guthaben bei der EZB haben, einfach sofort das überweisen an den Finanzminister und fertig. Das ist sehr gut. Ja. Sonst, wie gesagt, immer verkürzt, dass man das so aussieht, als würde der Staat einfach von privaten Geschäftsbanken abhängig sein. Nein, nein, er ist viel abhängiger von der Zentralbank als von der Geschäftsbank. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Die Zentralbank ist hier die mächtige Institution, nicht die Geschäftsbank. Die Geschäftsbank kann sich glücklich schätzen, dass sie die Anleihe kaufen darf und Zinsen kassiert. Ja, es ist sehr privilegiert. Man hat das den Geschäftsbanken machen lassen, weil man der Meinung war, private, profitorientierte Banken sollten so darüber wachen, dass der Staat sich nicht zu sehr verschuldet. Ja, so die Logik. Weil ansonsten könnte man ja auch sagen, Christian Lindner kann einfach die Staatsanleihen sofort an die EZB verkaufen. Ja, oder sein Konto einfach unendlich überziehen. Würde auch gehen. Ja? Aber dann hätten die Banken ja kein Geschäftsmodell. Ja, würden die ja nicht mit dran verdienen. Das wäre natürlich bitter. Und da müsste man ja, oh Gott, dem Staat vertrauen, ja, dass er das verantwortungsvoll macht und nicht die privaten Banken das kontrollieren. Wie also immer alles richtig machen. Was war da, Finanzkrise? Private Banken sich verzockt? Nein, die sind doch privat, der freie Markt, die Privaten, die können doch alles immer perfekt. Ja? Ein Schelm, wer anderes sagt.
Allem drum und dran, sogar ErzieherInnen mit Burnout. Sie haben mit ihren Schulden mehrere Baufirmen beschäftigt, die diesen Kindergarten gebaut haben und damit ihre Wirtschaft angekurbelt.
Ich bin so gut. Wissen Sie was? Ich kaufe alles, was Sie haben.
Sehr gut.
Ja, aber Sie denken schon an meine Zinsen, gell?
Zinsen? Was? Ich bin ruiniert. Sie haben mich da reingequatscht. Was soll ich denn jetzt machen?
Die Realzinsen sind momentan durch die Inflation bei ungefähr null. Und wenn sie wieder steigen, dann geben sie einfach eine weitere Staatsanleihe aus.
Ach so. Ah, und das funktioniert. Ich meine, was, wenn die meine Staatsanleihen dann nicht mehr wollen?
Ja, okay. Ist ja gut. Jetzt machen Sie vielen Dank. Ich glaube, wir haben Verstand. Vielen Dank. Also ich würde sie dann nehmen.
Aha. Ja, wenn das so einfach ist, dann hätte ich jetzt gerne 11.000 Kinder gehabt.
Sehr gut,
ja. Dann nehme ich noch eine Glasfaser für alle. Mhm. Ja. Eine deutlich bessere Bahn. Ja.
So. Ja. Ich hätte nie gedacht, dass es so eine Freude machen kann, Banker zu sein.
Ja. Ja. Moment.
Hammer. Ja, aber gerne.
Wir wollen es bitte mal nicht übertreiben.
Ha, ich wusste es. Schulden machen hat also doch eine Grenze.
Ja, aber die Grenze ist nicht die Höhe an sich, sondern das Potenzial Ihrer Wirtschaft. Sie können sich so viel Geld für Kindergärten leihen, wie Sie wollen, wenn Sie genügend Baufirmen finden und ErzieherInnen, die die Kinder davon abhalten, sich gegenseitig an die Wand zu tackern.
Na gut, also wenn das so ist, dann hätte ich jetzt...
Auch dieser Satz, Sie können sich so viel Geld leihen, wie Sie wollen, das Entscheidende ist, gibt es genug Baufirmen und Erzieher. Ja? Perfekt. Ja, darüber sollten wir in deutschen Talkshows debattieren. Wir debattieren nur sinnlos über die Höhe der Staatsverschuldung, über die Höhe der Neuverschuldung und dass Schulden per se was Schlechtes sind. Nicht darüber, was man mit denen anstellen kann und ob es sinnvoll wäre, das anzustellen und wie wir es denn eigentlich hinkriegen, in einer alternden Gesellschaft mit weniger Erwerbstätigen möglichst produktiv zu sein und unsere Infrastruktur auf Vordermann zu bringen. Ja? Soziale Infrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, all das. Ja? Genial. Es ist genial. Geht übrigens alles zurück auf den Satz von John Maynard Keynes, der gesagt hat, wir können alles schaffen und bauen, wozu wir in der Lage sind. Ja? Bedeutet, Geld ist für alles da, solange Leute da sind, die das Geld in neue Straßen, neue Kindergärten etc. umsetzen können. Ja, das ist das Entscheidende. Die realen Ressourcen sind knapp, nicht das Geld.
Jetzt gerne noch Geld für eine Berufsschule. Und zwar für Bauarbeiter und für Kindergärtnerinnen, Erzieherinnen. Und dann noch eine Solarproduktion ist wichtig. Wir brauchen Brücken. Wir brauchen Brücken. Unbedingt Brücken.
Immer Brücken.
Ja, genau. Sagen Sie mal, muss ich diese Staatsanleihen nie zurückzahlen?
Oh ja, Sie haben das Papier unterschrieben. Sie müssen schon tilgen.
Ha, 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 tilgen. Ha. Und wer macht das?
Na, das Kind, das in den Kindergarten geht, sich nicht an die Wand tackern lässt und dann in einem Solarunternehmen arbeitet.
Das kleine. Schon völlig verschuldet. Wo bleibt denn deine Generation, die Gerechtigkeit?
Also gut, dann kommt der Kindergarten wieder weg und das Solarunternehmen auch.
Was? Halt, was? Was soll das Kind denn machen? Sich unter die Brücke stellen? Oder
nein,
wie?
Die Brücke ist auch weg.
Ja, aber was hat das Kind denn dann?
Keine Schulden.
Hören Sie mal, wo bleibt denn da die Generationengerechtigkeit? Man muss den künftigen Kindern noch die Möglichkeit geben, nicht wahr, sich an den Infrastrukturen, Einrichtungen, die sie benutzen, auch finanziell zu beteiligen, oder?
Gut, Sie lernen schnell. Und deshalb galt bis zur Schuldenbremse die sogenannte goldene Regel, die besagt, dass Investitionen keine Staatsschulden sind.
Und warum machen wir das nicht mehr?
Weil die Ökonomen sagen, sie wissen nicht genau, was Investitionen sind. Sie wissen nur, dass Sozialleistungen keine sind.
Ich weiß, was Investitionen sind. Und zwar alles, was den EinwohnerInnen meines Landes gut tut. Schulen. Ja, Schulen mit Schultoiletten. Schulen mit Schultoiletten mit funktionierender Spülung. Schulen mit Schultoiletten mit funktionierender Spülung.
Hier wären wir wieder bei dem Problem, ne? Dass haushalterisch Schulgebäude Investitionen sind, Lehrer, Sonderpädagogen, Sozialarbeiter aber nicht. Ja? Deswegen, es ist richtig, vor der Schuldenbremse hat man auch eine Schuldenregel, die hat neue Schulden für Investitionen erlaubt, also Investitionen von der Grenze der Neuverschuldung ausgeschlossen, ausgeklammert. Sie war also deutlich besser. Nur auch die Schuldenbremse für Soziales macht keinen Sinn. Ja. Es war natürlich bildlich sehr gut dargestellt, ja, dass es auch eine reale Last ist für die nächste Generation, wenn es eben keine Unternehmen gibt, die produktiv sind, keine Kindergartenplätze etc. Was aber gefehlt hat, war noch der finanzielle Aspekt. Denn hier wurde nur gesagt, dann muss ja die nächste Generation die Schulden zurückbezahlen. Haha, Moment. Wenn wir jetzt mehr Geld ausgeben, fließt ja auch mehr Geld in die Wirtschaft. Die Privaten sind dann reicher. Wenn es mehr Staatsschulden gibt, gibt es auch mehr private Geldvermögen. Und die werden ja genauso vererbt wie die Staatsschulden. Das heißt, die haben auch mehr Geld auf dem Konto. Und der reine Prozess, ja, wenn eine Staatsanleihe ausläuft, die zu tilgen ist, es wird einfach Geld vom Bundesbankkonto überwiesen. Ja. Okay, wenn da nicht genug drauf ist, wird eine neue Staatsanleihe verkauft. Die werden also überrollt. Eine alte Anleihe wird mit einer neuen bedient. Das finden die Banken auch ganz toll, weil die ja unbedingt diese Wertpapiere haben wollen. Ja. Von daher, auch hier hätte man noch einen Ticken mutiger sein können. Es war aber trotzdem schon sehr gut dargestellt. Und vor allem dieses, okay, dann nehmen wir die Kindergärten und die Brücken halt weg. Ja, bildlich ein sehr starkes Bild, um es auch dem Letzten klar zu machen, dass wenn wir kein Geld ausgeben, das nicht haben, dass das die wahre Last ist, über die wir reden sollten, wenn wir über Generationengerechtigkeit sprechen. Erst recht hätte man noch hinzufügen können, wenn ja in einer alternden Gesellschaft weniger Junge in dann schlechterer Infrastruktur viele Alte durchbringen müssen, ne? Und eigentlich produktiver sein müssen als die Generation vorher.
Und Handtuch.
Also, ich habe jetzt noch mal in Ruhe nachgedacht. Ich kann das nicht machen mit dem Knopf.
Was, warum nicht?
Was? Na, wegen Hitler.
Was?
Ja, wenn ich diesen Knopf drücke, das ist ja quasi wie Geld drucken. Und Geld drucken führt dann ja schon zur Hyperinflation und Hyperinflation zu Hitler. Das weiß man doch.
Sie müssen doch noch nicht alles glauben, was Sie wissen.
Nein?
Sie hatten jetzt einen ganzen Weltkrieg und 80 Jahre Nachkriegszeit Zeit, das zu kapieren. Ach. Ich will es Ihnen nicht noch mal erklären. Ich gehe jetzt nach Hause.
Was hat sie denn?
Ja, vor allem recht.
Ach.
Ja, sehen Sie, schauen Sie mal, Schulden führen ja nicht direkt zur Inflation, nicht? Die Inflation hat auch nicht nur zu Hitler geführt, sondern im Grunde war es quasi die Sparpolitik von Brüning. Ja, Brüning hat im Abschwung so gespart, dass die Wirtschaft ist, ne? Die Arbeitslosigkeit ist explodiert, wie die Zahlen der Stimmanteile der NSDAP, ne? Hochgegangen sind. So hat sich das.
Schön, dass einem das mal erklärt wird.
Ja, das wird tatsächlich sonst nie erklärt und ist auch ein weit verbreiteter Mythos, gegen den ich auch schon häufig angeschrieben habe. Denn es ist die Deflation gewesen, die die NSDAP und Hitler stark gemacht hat. Die Krise, die Wirtschaftskrise, die Sparpolitik, die war erwähnt wurde, und nicht die Hyperinflation. Ja, Hyperinflation ist 10 Jahre vorher. Danach kommt erstmal ein paar Jahre nichts, dann die Deflation und dann geschehen große Unglücke. Ja, aber trotzdem haben wir in unseren Köpfen Gelddrucken gleich Hyperinflation, was auch schon nicht stimmt, und dann die weitere Link Hyperinflation gleich Hitler. Ja, also schlimmer und verklärter geht es gar nicht.
Entschuldigung, was machen Sie da?
Ja, Schulden machen. Gegen die Nazis.
Ach, okay.
Sie applaudieren da auch noch. Sie applaudieren da auch noch. So ist das also. Wer keine Schulden macht, ist ein Nazi. Ja? Wissen Sie was, Herr von Wagner, bei Ihren geistigen Verrenkungen, um nur ja mehr Schulden machen zu können, fürchte ich, dass Sie sich Ihren Frontallappen gezerrt haben. Ja? Wir brauchen keine Schulden, nicht noch mehr, denn wir haben Geld, jede Menge Geld. Vielleicht darf ich Ihnen mal zeigen, dass wir letztes Jahr Rekordsteuereinnahmen in diesem Land hatten von 916 Milliarden Euro.
Ja, aber Herr Merz,
auch das ist jetzt großartig, was kommt.
Es ist kein Wunder, dass wir Rekordsteuereinnahmen haben, weil wir haben ja auch so viel erwirtschaftet wie noch nie, nämlich über 4 Billionen Euro. Das ist quasi ein Rekordwohlstand.
Junger Mann, fokussieren Sie sich auf die Rekordsteuereinnahmen.
Herr Merz, wir haben praktisch jedes Jahr Rekordsteuereinnahmen, weil wir nämlich jedes Jahr im Grunde Rekordwohlstand haben. Und warum? Weil Deutschland im Grunde jedes Jahr wächst. Das ist wie bei Ihnen, Sie wachsen ja auch. Sie haben ja auch dieses Jahr wieder ein Rekordalter erreicht.
Das sollte in jeder Talkshow in 2 Sätzen klargestellt werden, sobald wieder das Argument kommt, oh, wir haben ja bald 1 Billion Euro an Steuereinnahmen, ich finde, das muss reichen. Ja? Immer diese nominale Zahl, diese absolute Zahl als Argument für sich zu nehmen. Also bitte, 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 liebe deutsche Talkmaster, nehmt euch das zum Vorbild und lasst nie wieder dieses Scheinargument von fast 1 Billion an Steuereinnahmen oder anderen absoluten Zahlen, die einfach so in den Raum gestellt werden und wegen ihrer Größe wirken sollen, als valides Argument durchgehen.
Adenauer war 73, als er Kanzler wurde. Die reine Zahl sagt gar nichts. Ja.
Das behalten wir mal. Die reine Zahl besagt gar nichts bei den Schulden. Aber die Tragfähigkeit von Schulden hängt nicht von der reinen Zahl der Schulden ab, sondern die Schulden werden immer gemessen in Relation zur Wirtschaftskraft, in dem Fall das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Das ergibt dann die Schuldenquote. Und die ist in Deutschland.
Und selbst das, ja, auch wieder sehr konservativer Take, aber immerhin, selbst das ist für einen Staat mit eigener Währung egal. Die Schuldentragfähigkeit hängt nicht von der Schuldenquote, Schulden durch Wirtschaftsleistung ab. Ein Staat mit eigener Währung kann immer Rechnungen in eigener Währung bezahlen, weil er sie in eigener Währung bezahlt und diese eigene Währung er selber schöpft mit seiner eigenen Zentralbank. Ein Staat mit eigener Währung kann niemals pleite gehen. Wieso, weshalb, warum, welche Staaten das genau betrifft, welche nicht, habe ich übrigens in dem Udemy-Kurs, den ich eingangs erwähnt habe, en Detail erklärt. Aber selbst das, ja, diese Logik, Schulden durch Wirtschaftskraft, das ist was wir aus der Privatwirtschaft nehmen. Ja, ein Unternehmen, oh, was erwirtschaftet das denn jedes Jahr an Erträgen? Und was ist das im Verhältnis zu den Schulden? Und ist es dann vielleicht überschuldet oder nicht? Ja, aber auf einen Staat mit eigener Währung, auf Währungsherausgeber das zu übertragen, ist kategorisch falsch. Aber selbst mit dieser Schuldenquote haben wir diverse Hirnwürmer, die die Anstalt mal gut aufdröselt.
Letzten Jahre gesunken.
Mir ist klar, dass Sie in dieser linksextremistischen Unterhaltungsshow versuchen, Schulden zu relativieren. Ich aber sage, die Schulden müssen runter.
Okay, kann ich dir, dann probieren wir das mal. Ja, machen wir das hier mal Zahlen mit konkreten Zahlen. Die Schuldenquote muss runter. Was machen wir das? Wie machen wir das?
So, jetzt wird es Zeit, Ihren Frontallappen mal zu lüften, auszuhängen. Das ist nun wirklich simpelste Mathematik, nicht wahr? Wenn das dann niedriger werden soll, macht man beim Zähler einfach eine kleinere Zahl. Die Schulden also runter.
Okay, dann probieren wir doch das mal. Dann sparen wir da mal.
Mein Gott, was war das denn?
Naja, die Bevölkerung war sauer wegen ihrer Sparpolitik und hat demonstriert. Ne? Sie können natürlich auch die Schulden.
In dem Moment, ja, wo der Schuldenstand von 2,6 auf 2,5 Billionen Euro, 2600 auf 2500 Milliarden Euro reduziert wird, passiert übrigens was sehr Interessantes, was man hier jetzt noch perfekt hätte erklären können, nämlich. Der Staat nimmt also 100 Milliarden Euro mehr an Steuern ein, als er wieder ausgibt. Ja? Er nimmt also der Privatwirtschaft 100 Milliarden Euro ab. Die hat danach 100 Milliarden weniger auf ihren Bankkonten. Ja, die wurde ärmer gemacht. Sie wurde enteignet, Herr Merz. Wen wollen Sie enteignen? Das wäre jetzt hier noch so der perfekte Moment gewesen, um das auch noch klarzustellen.
Schuldquote reduzieren, indem Sie hier die Wirtschaftskraft steigern. Probieren wir das doch mal lieber. So, guck mal, genau.
Beides funktioniert selbstverständlich nicht unabhängig voneinander, weil wenn ich mehr Schulden mache, dann steigt auch die Wirtschaftskraft. Die Wirtschaftskraft einfach so steigt, ohne mehr Schulden zu machen. Kann in Deutschland funktionieren, einem Land, wo das Ausland ja dann die Schulden für uns macht, weil wir Export, so einen großen Exportüberschuss haben. Aber selbstverständlich kann man nicht Zähler und Nenner unabhängig voneinander hoch und runter skalieren. Das ist ja beispielsweise der Fehler, den Griechenland gemacht hat. Ja? Griechenland hat versucht, oben den Zähler runterzukriegen, also die Schulden abzubauen, dafür extrem viel gespart. In dem Moment, wo man aber viel spart, entstehen mehr Arbeitslose, es gibt weniger Umsatz in der Wirtschaft, ja, die nehmen weniger ein, entsprechend gibt es weniger Steuereinnahmen. Und das führt dazu, dass erstens das Defizit größer wird als geplant und zweitens, weil ja dann auch das Bruttoinlandsprodukt schrumpft, ja, und das vielleicht sogar stärker schrumpft als das, was man an Schuldenabbau vorgesehen hat, die Schuldenquote sogar steigt. Also man kann absolut den Schuldenstand senken und trotzdem die Quote erhöhen. Das ist eins der großen Paradoxien, die der EWF bis heute, glaube ich, nicht so richtig verstanden hat, die man am Beispiel Griechenland perfekt ablesen kann. Schuldenquote Griechenlands ist gestiegen, weil man vor allem die Wirtschaftsleistung zerschmettert hat.
Oh Mann!
Träumen Sie weiter. Sie haben offensichtlich noch nicht bemerkt, dass Ampeldeutschland, nicht wahr, die schlechteste wirtschaftliche Entwicklung aller Industrienationen hat. Und zwar weltweit.
Nee, Argentinien ist schlechter. Und wissen Sie warum? Weil Argentinien gerade eine exzessive Sparpolitik fährt. Zugegeben, der Präsident von Argentinien hat derzeit auch einen ganz besonders interessanten Frontallappen. Wo Sie recht haben, Herr Merz, wir wachsen nicht. Aber das ist interessant, dabei haben wir doch diese angeblich allein selig machende Schuldenquote, niedrige Schuldenquote von unter 30% des EU-Durchschnitts.
Der Durchschnitt kann für uns kein Maßstab sein.
Was ich sagen will, vielleicht wachsen wir zu wenig, weil wir zu viel Schulden abbauen und zu wenig investieren. Gucken Sie mal, man sieht jetzt hier, wie viel andere EU-Staaten in Infrastruktur investieren. Hier sieht man unsere Infrastrukturinvestitionen.
Fast schon putzig, wie Sie hier krampfhaft versuchen, einen Zusammenhang darzustellen zwischen Abbau der Staatsschulden und einer angeblichen Investitions- oder Wirtschaftswachstumsschwäche.
Das ist kein putziges. Den Zusammenhang gibt es selbst das IFO-Institut. Sagt ganz klar, es hat vor allem damit zu tun, mit den sinkenden Staatsausgaben, ne, dass wir einen Rückgang der Wirtschaftsleistung sehen. Und das IFO-Institut, das ist von linken Fantasien so weit entfernt wie Joe Biden von seiner Geburt.
Jetzt hören Sie mal zu, Sie Schuldenjunkie. Wir haben uns doch nicht aus Jux und Dollerei, nicht wahr, EU-weit strenge Regeln zur Begrenzung der Staatsschulden gegeben. Ja? Hier, nämlich eine maximale Schuldenquote von 60%, ja, eine maximale jährliche Neuverschuldung von 3% und eine maximale strukturelle Neuverschuldung von 0,5%. Das ist der Teil der Neuverschuldung, der nicht durch Konjunkturschwankungen verursacht wird.
In der Realität ist es noch ein bisschen komplizierter, weil wir dann noch Regeln haben, wenn der Schuldenstand weit über 60% ist und so weiter. Und noch zusätzliche Regeln, wie schnell dann, wenn man über 60% Schuldenquote ist, man die wieder abbauen muss. Ja, aber im Grunde stimmt das. Und diese 60% und 3%, die haben eine interessante Historie, die hier Gott sei Dank beleuchtet wird.
Sind Sie noch dran? Gut. Das sind Meilensteine solider Finanzpolitik, nicht wahr? Auf Anregung meiner Partei eingeführt, nicht wahr? Diese Zahlen basieren auf ökonomischem Sachverstand, auf streng wissenschaftlicher Berechnung.
Ja, also hier bei den 60%, da hat man halt mal den Durchschnitt genommen. Ja, man hat sich gefragt, wie ist denn der Durchschnitt gerade in der EU bei der Schuldenquote? Und der war gerade 60. Fertig.
Das klingt für mich immer noch vernünftig.
Och, Sie sagten doch, dass der Durchschnitt für uns kein Maßstab sein darf.
Ich habe das Gefühl, Sie versuchen mich durch Zitieren zu diskreditieren. Lassen Sie das bitte, sonst muss ich plötzlich aufpassen, was ich sage.
Was ich sagen will, es geht doch nicht um die reine Zahl hier wieder, sondern Sie können auch als Staat mit einer Schuldenquote von 100% oder über 100% wie die USA glücklich werden. Oder 250.
Unter den G7-Staaten ist Deutschland übrigens der Staat mit der geringsten Schuldenquote, und zwar mit den 64% lächerlich niedrig. Alle anderen, Frankreich, USA, Japan, China, alle weit drüber. Ne?
50% wie Japan. Es kommt auf die Wirtschaftskraft an.
Ja, erwischt, nicht wahr? Denn eine solche Wirtschaftskraft haben wir im Moment ja nicht.
Ja, weil wir zu wenig Schulden machen und zu wenig investieren.
Ja, wegen der Defizitregel, nicht wahr? Der jährlichen Neuverschuldung, die auf 3% begrenzt ist. Diese Zahl wurde mit ökonomischem Sachverstand auf Basis streng wissenschaftlicher Regeln errechnet.
Ja. Das ist ganz interessant, das haben sich Franzosen ausgedacht. Ja. Ja, im französischen Finanzministerium, man brauchte noch eine Zahl, die solide klingt und den französischen Haushalt nicht überfordert.
Und warum 3?
Weil es spät war. Das ist kein Witz, das ist das Originalzitat von einem französischen Beamten, der das erfunden hat.
Gut, was erwarten Sie auch von Leuten, die 4 Stunden Mittagessen?
Oh Gott.
Aber diese Zahl hier, die unten, 0,5%, ja. Ich meine, die wird doch wohl mit ökonomischem Sachverstand auf streng wissenschaftlicher Basis errechnet worden sein.
Ja. Sagen wir mal so, der strukturelle Anteil davon wird schon mit komplexen Formeln geschätzt. Weil unklar ist, wie man es eigentlich messen sollte.
Na gut, gut. Zum Glück haben wir in Deutschland eine Extraregelung mit maximal 0,35% struktureller Neuverschuldung. Ich meine, da spürt man förmlich den ökonomischen Sachverstand, ja, mit dem diese Zahl auf der Basis von wissenschaftlichen...
Ja. Also schauen Sie, die Schuldenbremse, das war ein Kuhhandel zwischen Bund und Ländern. Ja, es war spät. Und man brauchte einfach noch ein Ergebnis für die Föderalismuskommission 2009.
Mhm. 0,35% ist aber auf alle Fälle ein Ergebnis. Und es ist auch streng wissenschaftlich, sonst hätte es ja keine 2 Stellen hinterm Komma.
Okay. Also,
ja, wichtig ist einfach nur, dass wir nicht mehr Schulden machen dürfen.
Fun Fact, diese 0,35% kommen daher, dass strukturelle Neuverschuldung 0,5% erlaubt ist. Und dann hat man gesagt, gut, teilen wir das auf zwischen Bund und Ländern. Bund macht 0,35, Länder machen 0,15, dann ist man mit diesen 0,5. Aber Horst Seehofer hat für die Länder verhandelt und wollte besonders tugendhaft sein, hat dann auf diese 0,15% verzichtet, obwohl der Bund den Ländern das zugestehen wollte. Per Steinbrück wiederum hat die dann aber auch nicht für sich reklamiert, dass er gesagt hat, gut, dann macht der Bund 0,5. Und deswegen ist die deutsche Schuldenbremse deutlich strenger als die europäischen Schuldenregeln. Tja.
Ja, es sei denn, es läuft nicht so gut. Rezession zum Beispiel, da darf man ganz offiziell mit der Schuldenbremse mehr Schulden aufnehmen, um in die Wirtschaft zu investieren. Das nennt man die sogenannte Konjunkturkomponente.
Mir ist egal, wie es heißt, Hauptsache es ist nicht allzu groß.
Konjunkturkomponente im deutschen Fernsehen. Kann man nur applaudieren.
Ja, es kommt drauf an.
Auf was kommt es an?
Ja, auf Wirtschaftspotenziale und, oh Gott, das muss ich ganz bei Null anfangen. Gell? Okay, gucken wir mal. Probieren wir mal. Hier, so. Sehen Sie, das ist die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland, die reale. Ja, hier sieht man auch quasi die Corona-Krise. Und jetzt gucken Sie mal hier. Das ist die potenzielle, ja, die potenzielle Wirtschaftsentwicklung. Leistung von Deutschland, wie sie gelaufen wäre unter, sagen wir mal, idealen Bedingungen. Können Sie mir soweit folgen?
Selbstverständlich kann ich Ihnen da folgen. Ich bin ja schließlich auch potenziell der ideale Kanzler, auch wenn es real nie danach aussieht.
Okay, passen Sie auf. Bleiben Sie bei mir, Herr Merz, gucken Sie mal. Also, durch die ganzen Krisen jetzt, ja, liegt unser Wirtschaftspotenzial, unsere Wirtschaftsleistung um 7% unter dem, was wirtschaftlich möglich gewesen wäre. Die Regierung darf alleine aufgrund der Konjunkturkomponente, dürfte sie eigentlich 60 Milliarden Euro zusätzlich Schulden aufnehmen, um diese Lücke zu schließen.
60 Milliarden, aber... Ja.
Und jetzt stelle man sich mal vor, man hätte dieses Potenzial, ja, nicht einfach errechnet als Trendfortsetzung der Vergangenheit, nichts anderes ist das ja, sondern hätte dann noch eingerechnet, dass das Potenzial der deutschen Wirtschaft deutlich größer wäre, wenn wir wirkliche Vollbeschäftigung hätten, nicht 3,6 Millionen Arbeitslose und 180.000 Kurzzeitbeschäftigte und ganz viele Asylbewerber, die auf Arbeitserlaubnis warten und 700.000 Menschen unfreiwilliger Teilzeit und, ja. Und wenn wir noch genug, wichtig, Kindergärten, Ganztagsgrundschulen und Pflegeplätze bezahlbarer hätten, und dann ganz viele Frauen, die derzeit Care-Arbeit leisten, auch noch in den Arbeitsmarkt könnten. Kleiner Teil ist natürlich auch Männer, statistisch gesehen häufiger Frauen. Dann könnte das Potenzial noch viel größer sein. Ne? Dann wären das auch deutlich mehr als diese 60 Milliarden.
Das ist doch ziemlich genau die Summe, die der Ampelkoalition aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt nicht zur Verfügung stand. Und diese Summe hätte man einfach so als Schulden aufnehmen können, ohne mich vorher zu fragen. Wissen die das?
Ja, und deswegen machen sie folgenden Trick. Schauen Sie mal hier. So, die rechnen nämlich jetzt und sagen, hier, nee, hier, unser Potenzial liegt jetzt hier. Weil durch die ganzen Krisen das Potenzial, was die Vorgänger-Bundesregierung noch gesehen hat 2019, das wäre komplett zerstört. Und deswegen liegt unser Potenzial jetzt hier.
Ah, weil man das einfach abhängig macht von der alten Wirtschaftsleistung. Ja. Und dann ist der Trend natürlich gebrochen durch die Corona-Krise und geht nach unten.
Und durch die Konjunkturkomponente darf Deutschland wegen dieser pessimistischen Auslegung jetzt nur 6,4 Milliarden Euro zusätzliche Schulden machen.
Das ist immer noch eine stolze Summe, Sie Schuldenhippie.
Eine stolze Summe. Schauen Sie mal, allein der Investitionsbedarf bei den Kommunen im Verkehrsbereich, der beträgt 372 Milliarden Euro und wir rechnen uns hier künstlich schlecht.
Na, vielleicht hat die deutsche Wirtschaft einfach nicht mehr Potenzial.
Oh, nein, doch, es gibt doch ganz viele Menschen, die noch mehr arbeiten wollen würden. Teilzeitkräfte, hier Arbeitslose, Frauen.
Gut, da muss ich Ihnen allerdings recht nehmen, das ist ein Skandal. Die müssen alle arbeiten.
Ja. Aber laut der Produktionslückentheorie, die das Wirtschaftsministerium anwendet, um das hier alles zu berechnen, da braucht es diese Arbeitslosigkeit. Die wollen Arbeitslosigkeit, weil sie sonst sagen, sonst würde die Inflation steigen.
Lassen Sie mich vielleicht noch einen Versuch wagen. Kann es sein, dass diese Theorie mit ökonomischen...
Übrigens genauso bei den Zinspolitik der Zentralbank, ja, auch dort werden Arbeitslose genutzt, um nachfrageseitigen Preisdruck von vornherein zu verhindern. Sprich, der Job der Arbeitslosen ist es, Inflation zu verhindern. Klingt zynisch, ist aber die Realität, die nüchterne und kalte, eiskalte hinter dieser Theorie, die da heißt Nairu, ja, oder die Phillips-Kurve. Das sind die beiden Schlagbegriffe für die ökonomisch da tiefer einsteigen wollen.
Mit dem Sachverstand. Mhm. Auf der Basis von streng wissenschaftlichen...
Ja.
Tatsächlich?
Ja, widerlegt worden ist. Ja, man spricht in der Fachwelt vom Output-Lücken-Nonsens.
Das klingt in der Tat nicht so wissenschaftlich, wie ich das erhofft habe.
Ja, nee. Die amerikanische Notenbank hat sich von der Theorie schon verabschiedet.
Ja, wozu auch? Ich war, wer hat schon Zeit, sich den ganzen Tag mit Nonsens zu beschäftigen?
Ja, Beamte im Bundeswirtschaftsministerium.
Das heißt, die Ampel hätte selbst mit der Schuldenbremse gar kein Problem zu finanzieren, wenn nicht Beamte die finanziellen Spielräume einschränken würden.
Jetzt haben Sie es endlich verstanden.
Wo kann ich mich bei den Staatsdienern bedanken?
Oh nein. Herr Merz, das Haushaltsrecht ist das Königsrecht des Parlaments. Eigentlich müssen Volksvertreter darüber entscheiden, wie viel und wo investiert werden soll. Stattdessen rechnen irgendwelche Technokraten im Keller vom Wirtschaftsministerium mit Nonsensformeln aus, wie wenig wir ausgeben dürfen.
Ach, machen Sie sich mal nicht in Ihren Pulli, der saugt auch nicht alles auf. Sie können an der Schuldenbremse ohne meine Zustimmung ohnehin nichts ändern.
Jetzt, wo Sie es so sagen...
An der Schuldenbremse nicht, aber die Konjunkturkomponente, die steht nicht in der Verfassung. Das ist ein einfaches Gesetz, da brauche ich keine Opposition. Das braucht eine Regierungsmehrheit. Da muss ich einfach nur Christian Lindner überzeugen.
Ja, aber der ist doch auch in der Opposition. Und ich rate Ihnen eins.
Was denn?
Verwenden Sie in diesem Fall auf keinen Fall ökonomischen Sachverstand auf streng wissenschaftlicher Basis.
Bei Christian Lindner sowieso nicht. Aber ich weiß genau den richtigen Mann für den Job.
Ja, man muss an der Stelle vielleicht jetzt der Fairness halber aber doch auch einmal sagen, es hat natürlich schon auch andere Ideen gegeben, wie man zu Geld kommen kann. Also ich weiß nicht, wer sich noch an die sogenannte Übergewinnsteuer erinnert. Das war vor einiger Zeit die Idee, dass man die Übergewinne, die bestimmte Firmen, vor allen Dingen Energiefirmen, aus der ganzen Situation, auch den ganzen Krisen heraus gemacht haben, wo sie jetzt auch im Prinzip nichts weiter für konnten. Also was ihnen halt so einfach zugefallen ist. Also aus der Situation heraus, ohne eigenes Zutun, aus technischen Gründen. Also
gab's und gab's nicht RWE, ne? Die haben einfach weitere Kohle verstromt, weil aber der Strompreis dadurch, dass er vom Gaspreis abhängig war, so hoch war, haben sie für den Strom, den sie aus Kohle produziert haben, deutlich mehr eingenommen, deutlich höhere Preise erlösen können und damit deutlich mehr Gewinn gemacht. Hingegen andere haben ihre Geschäftsmodelle angepasst, ja, beispielsweise Raffinerien, ne? Oder die großen Ölkonzerne, Shell beispielsweise, ja, da gab es nicht nur die Ölpreisentwicklung, sondern eben auch Geschäftsgebaren. Und das ist was Unterschiedliches. Das eine sind wirklich Übergewinne, das andere Zufallsgewinne. Trotzdem sind bei vielen, gerade Energiekonzernen, deutlich höhere Gewinne eingefallen und von denen haben wir uns nur sehr wenig zurückgeholt. Man musste uns die Europäische Kommission zum Jagen tragen.
Zum Teil wirklich aus technischen Gründen einfach, wo man überlegt hat, ob man nicht diese Übergewinne in dieser Situation jetzt vielleicht zumindest mal zum Teil auch abschöpfen kann, um sie irgendwie anderweitig zu verteilen, wo es dringend benötigt wird, wo dann alle auch gesagt haben, oh ja. Oh, das ist mal eine charmante Idee. Das kann man wirklich mal machen, also fast. Also es war tatsächlich so, die FDP hat schon gesagt, ja, die Idee kann man haben, aber gleich auch natürlich dann zu bedenken gegeben, es geht ja leider nicht. Ja, leider. Und zu ihrer großen Überraschung sind sie aber dann nochmal gefragt worden, warum? Und das hat sie ganz kurz aus dem Rhythmus gebracht, weil da rechnet man ja auch nicht mit so einer Nachfrage, klar. Aber sie haben sich dann sehr schnell wieder gefangen und das habe ich sehr bewundert, weil sie haben, wie ich fand, eine spektakuläre Begründung dann auch gefunden. Die fand ich sehr, sehr schön, weil sie unter anderem tatsächlich dann gesagt haben, ja, es geht in der Tat nicht, auch weil Übergewinne, das Wort gibt das gar nicht. Ja, wirklich, weil sie haben nachgeguckt. Das existiert überhaupt nicht. Das ist ein völliges Konstrukt, das ausgedacht. Als Wort irgendwie, also und haben es dann auch fast philosophisch erklärt, wo sie gesagt haben, es gibt Gewinne, klar, weiß jeder, auch mal mehr Gewinne, auch mal sehr viel mehr Gewinne, aber Übergewinne, nö. Also, und eben, was nicht gibt, wir jetzt das abschöpfen. Wo die anderen dann wiederum gesagt haben, oh ja, oh gut, um Gottes Willen, gut, dass sie darauf hingewiesen haben, dass wir ihnen jetzt fast durchgerutscht in ihrer Euphorie in dem Moment und haben überlegt, ja, was können wir stattdessen machen und sind ja ohne Quatsch, sind wirklich zum Schluss gekommen, vor allen Dingen müssen wir es dann jetzt erstmal anders nennen. Na, also müssen einen anderen Begriff finden und haben tatsächlich dann ja auch gesagt, gut, dann nennen wir es ab jetzt eben Zufallsgewinne und damit ging's. Also tatsächlich, es ist jetzt nicht so gewesen, dass so wahnsinnig viele Übergewinne auch abgeschöpft worden wären, aber theoretisch ging es. Man konnte es wirklich machen und ich fand das eine tolle Diskussion und auch ein tolles Ergebnis. Das hat mir sehr gut gefallen, weil das war mal so sprachlich basiert, das war mal ein anderer Angang, das ging mal hin und her, es gab eine Lösung und vor allen Dingen, es war etwas, was auch mir für mein Leben wirklich mal weitergeholfen hat. Richtig, doch, weil ich habe dann in Ruhe nochmal drüber nachgedacht und bin dann auch selbst zum Schluss gekommen, komm, Übergewicht, das gibt das gar nicht. Ja. Ja, natürlich, ist ja auch völliger Quatsch. Was soll das denn sein? Das ist ein völliges Konstrukt, das ist ausgedacht. Also weiß ja auch jeder, es gibt Gewicht, klar, weiß jeder. Auch mal mehr Gewicht, auch mal sehr viel mehr Gewicht. Aber Übergewicht, nee. Also meines Erachtens völliger Blödsinn, völliger Unsinn. Und ich gebe ohne weiteres zu, dass wir uns jetzt nicht falsch verstehen. Also ich würde schon auch sagen, ich persönlich habe im Moment ein, wie ich auch selber finde, sehr unglückliches Zufallsgewicht. Ja. Ja, doch. Nee, also. Das hat sich jetzt auch so ergeben, da kann jetzt auch keiner groß was für. Das ist mir so zugeteilt worden, zugefallen, also aus technischen Gründen. Sagen wir es so, ich habe es im Wesentlichen aus technischen Gründen, aber, und auch das würde ich sofort guten Gewissens sagen, ich wäre sofort bereit, wenn irgendjemand davon abschöpfen würde. Ja.
Kurz, Herr Lindner, trotz Schuldenbremse gibt es finanzielle Spielräume. Ich könnte Ihnen jetzt mit ökonomischem Sachverstand, aber machen wir es einfach kurz. Vielleicht lassen Sie mich einfach ans Steuer, Sie Süßwasserökonom.
Zunächst einmal guten Tag. So wie ich das sehe, stellt man sich grundsätzlich erst mal vor, bevor man hier Verbalinjurien verteilt.
Sie wirken jünger als ich, aber sprechen, als stammten Sie aus meinem Jahrhundert.
Dies kann ich nur zurückgeben. Sie wirken, als stammten Sie aus Ihrem Jahrhundert. Ist Ihnen nicht gut?
Nun, ich bin bass erstaunt, ob dieser nicht ganz uneleganten Replik. Der letzte Minister, den ich beraten habe, pflegt über meinem Erscheinen immer nur zu sagen, scheiße den Efton.
Nun, das ist bedauerlich. Was kann ich für Sie tun, Herr Nefton?
Mein Name ist... Na, ist auch egal. Wo ist eigentlich der Kapitän?
Nun, Olaf Scholz ist oft verhindert. Da kann es dann schon mal sein, dass dann der Finanzminister das Steuern übernimmt.
Was ist...
Sehr geil imitiert.
Was ist mit Ihrem Gesicht? Was ist mit Ihrem Gesicht? Haben Sie Schmerzen?
Nein, sehen Sie, das war ein, wie ich finde, gelungener, lockerer, aber der Würde meines Amtes angemessener Spruch.
Sie wirken aber nicht locker.
Was ist, wenn ich so schaue?
Ich befürchte, dann brauchen wir gleich den Schiffsarzt. Hören Sie, das Land steht vor der größten Transformation seiner Geschichte. Wir reden hier im Angesicht der gewaltigen Herausforderung durch den Klimawandel immerhin von der gesamten Infrastruktur und der gesamten Wirtschaft. Und deswegen, warum grinsen Sie immer noch?
Sehen Sie, ich grinse nicht, ich spare mir nur einen weiteren Gesichtsausdruck.
Das ist also Ihre Antwort auf die Krise, ja? Grinsen und sparen.
Das ist im Grunde meine Antwort auf alles.
Wir brauchen in den nächsten 10 Jahren über 500 Milliarden Euro. Wie gedenken Sie, diese riesige Transformation ohne Aufnahme neuer Schulden zu schultern?
Nun, ganz einfach mit Priorisierung.
Na, Sie wollen also kürzen?
Nein, nein, überhaupt nicht. Priorisieren, das ist ein spannendes Konzept. Man fragt sich, was möchte man zuerst und was kann man überhaupt finanzieren?
Und was ist mit dem, was man nicht zuerst finanzieren kann?
Nun, das ist ganz interessant, das wird dann gestrichen.
Sie wollen also kürzen. Nun denn, fangen wir doch einfach mal bei den klimaschädlichen Subventionen an. Das ergeben dann 65 Milliarden Euro.
Das wäre ein Weg. Ich finde, es gibt einen smartereren Weg.
Einen smarteren Weg als den meinen? Moment. Jetzt.
Nun, wie sage ich gern, der Sozialstaat muss treffsicherer werden.
Sie wollen also auf die Armen anlegen, ja?
Sehen Sie, ich habe es schon einmal gesagt, die Schuldenbremse ist eine sogenannte Bequemlichkeitsbremse.
Sozialstaat treffender, ne, würde übrigens bedeuten aus meiner Sicht, dass er tatsächlich bei denen ankommt, die Anspruch darauf haben, dann müsste der Staat deutlich mehr Geld ausgeben, als er heute schon tut. Grundsicherungsempfänger, Bürgergeldempfänger, vor allem bei Aufstockung, denen das eigentlich zusteht, beantragen das gar nicht, aus diversen Gründen, ja. Das ist wirklich der Skandal, über den wir sprechen müssen. Verstehe nicht, warum es SPD, Linke, Grüne nicht hinbekommen haben, dieses Framing treffender Sozialstaat dahin zu lenken. Ja. Bei der Kindergrundsicherung kam das Thema so ein bisschen auf, aber ja, Kindergrundsicherung, ja. Man spricht nicht über Tote.
Bremse. Und es ist nun einmal bequemer für die FDP, Maßnahmen durchzubringen, die nicht die eigene Klientel betreffen. Und ärmere Menschen sind nun einmal nicht...
Ja, sagen Sie bloß, Herr Lindner. Das Problem ist nicht die Schuldenquote, sondern die Investitionsquote. Verstehen Sie? Deutschland kommt mit einem Herzinfarkt zu Ihnen in die Praxis und Sie behandeln zuerst den Fußpilz.
Sehen Sie, wenn Fußpilz jahrelang unbehandelt bleibt, können die Dermatophyten die inneren Organe befallen.
Das mit dem Herzinfarkt haben Sie mitbekommen, ja?
Sehen Sie, die Schuldenbremse, die schützt unsere zukünftige Handlungsfähigkeit.
Ah, die Schuldenbremse engt also die Handlungsfähigkeit des Staates nicht ein.
Korrekt.
Was dadurch bewiesen wird, dass sie immer dann ausgesetzt wird... Wenn es eng wird!
Sehen Sie, eng wird es vor allem dann, wenn durch eine höhere Verschuldung, ja, die Spielräume des Staates eingeengt werden durch höhere Zinslasten. Mein Vorgänger musste 4 Milliarden Euro Schulden schultern, ich 40 Milliarden Euro. Das ist eine Verzehnfachung.
Schulden schultern, hat er gesagt. Zinsen schultern, meinte er. Ja, und das ist der Satz, mit dem die FDP seit 2 Jahren, ja, von Talkshow zu Talkshow tingelt.
Die Bundesbank hat aber gesagt, hätten Sie die internationalen Rechnungslegungsnormen ökonomisch sachgerecht angewendet, dann hätten Sie sagen müssen, dass Sie nur 8 Milliarden Euro mehr Zinsen schultern müssen.
Das ist richtig, aber dann hätte ja niemand Angst vor meinen Zahlen bekommen.
Auch sehr gelungen, das hier mal darzustellen. Im Übrigen gehört dazu auch dieser Artikel hier von der Zeit aus dem Dezember 23, da hatte die Linke das mal abgefragt. Ein Schelm, wer denkt, dass ich dahinter stecke. Was denn die Zinskosten wären, wenn man die Rechenmethodik so benutzt hätte, dass Auktionsverluste periodengerecht verbucht würden. Habe ich alles mal erklärt in einem Artikel, der heißt Lindners Zinslüge bei Geld für die Welt. Ja, einer der Top-Artikel hier sogar, Lindners Zinslüge. Aber das Originalzitat aus dem Finanzministerium lautet so: Die Bundesregierung hat die Zinsausgaben des Jahres 23 mit 37 Milliarden Euro geschätzt. Würden die Zinsausgaben des Jahres 23 periodengerecht abgegrenzt verbucht, läge dieser Wert um 17 Milliarden Euro geringer bei 19,84 Milliarden. Ja? Also 17 Milliarden, weil sie eine schräge Buchungsregel anwenden. Finde ich sehr lohnenswert, im Hinterkopf zu behalten.
Sehen Sie, nur mit einem rigiden Sparkurs bekommt Deutschland wirklich die Bestnoten von den Ratingagenturen und damit auch günstige Zinskonditionen.
Nun gibt es ja welche, die sagen, Schulden, die gemacht werden, um Investitionen anzukurbeln, können durchaus für ein besseres Rating sorgen.
Nun, ich kann mir nicht vorstellen, wer das sein soll.
Ratingagenturen!
Ja, es ist bedauerlich, dass Ratingagenturen hier offensichtlich ihre eigene Funktionsweise nicht verstanden haben.
Sie wollen es nicht verstehen, oder?
Sehen Sie, es geht hier ja im Grunde nicht um mich.
Ich bin sehr froh, dass dieses Argument von den Ratingagenturen hier mal genannt wurde. ich finde, das sollte man viel häufiger anbringen. Wer alles mittlerweile für eine Reform der Schuldenbremse ist, habe ich übrigens zuletzt bei Geld für die Welt mal aufgeschrieben. Wer will die Schuldenbremse wie ändern? Eine Übersicht. Und da kommen auch die Ratingagenturen hier vor. Eine niedrige Schuldenstände sind nicht alles. Interessantes Zitat, Moritz Krämer, lange Chefanalyst für Länderratings beim Marktführer Standard & Poor's, heute Chefvolkswirt bei der Landesbank Baden-Württemberg, erklärte gegenüber dem Spiegel, ein guter Analyst wird erkennen, dass wir kein Finanzproblem haben, sondern ein Wachstumsproblem. Er fordert, die erlaubte Neuverschuldung von 0,35 auf 2% der Wirtschaftsleistung zu erhöhen. Das wären rund 70 Milliarden Euro mehr Spielraum, die für Klima- und Bildungsinvestitionen dringend gebraucht würden. Selbst wenn man die Schuldenbremse abschaffen würde, wäre die Sorge wahrscheinlich nicht allzu groß, so der Experte. Ups.
Ich weiß in der Sache sehr viele Experten hinter mir.
Ah, ist das so?
Ja.
Jetzt! Sie haben den Finanzminister gehört. Hinter ihm dürfen nur noch die Experten hängen, die voll hinter seinem Kurs stehen, die also unverändert an der Schuldenbremse festhalten.
Entschuldigen Sie, da muss es sich um ein Missverständnis handeln. Was machen Sie mit dem Bild von Per Steinbrück? Immerhin einer der Väter der Schuldenbremse.
Also Per Steinbrück war der Finanzminister, als die Schuldenbremse eingeführt wurde. Ich habe mal auf seine Rede im Bundestag zur Einführung der Schuldenbremse reagiert. Vielleicht auch ganz sehenswert.
Steinbrück hat gesagt, ich zitiere, die Schuldenbremse ist nicht mehr zeitgemäß.
Gut, aber warten, vorsichtig, wissen Sie, wer das ist?
Ja, natürlich Sie auch. Das ist Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft.
Ja, sehen Sie, das ist eines der wirtschaftsliberalsten Institute im Land.
Ja, was sie aber nicht davon abgehalten hat, Investitionen von der Schuldenbremse ausnehmen zu wollen.
Deswegen hat Christian Lindner zuletzt bei Maischberger erklärt, hatten wir auch hier auf diesem Kanal, dass Michael Hüter ja sinngemäß auf einem neuen Kurs sei, ja? Weil der Investitionen fordert, und zwar mit Schulden.
Die Wirtschaftsweisen?
Sehen Sie, vielleicht, Herr Neftern, müssen nicht alle Wirtschaftsweisen, vielleicht eine, Frau Grimm, vielleicht sind
Nein.
nicht alle.
Die wollen die Schuldenbremse flexibilisieren.
Ja. Kopf hoch! Ah, Ihnen bleibt ja immer noch der Beirat des deutschen Wirtschaftsministers.
Oh, gut, dass Sie sagen, das hätten wir fast vergessen hier. Ja. Die wollen tatsächlich auch die Investitionen von der Schuldenbremse ausnehmen.
Ja. Ah, gut, aber Sie haben da die Bundesbank in der Hand. Bitte lassen Sie das. Das sind die Gralshüter der deutschen Stabilität. Bitte.
Was glauben Sie, von wem die fünf Wirtschaftsweisen ihre Idee mit der Flexibilisierung hatten?
Nimmst du die IWF?
Ja. Die Wirtschaftsweisen haben von der Bundesbank abgeschrieben. Das hatte ich hier im Artikel übrigens auch. Genau, Moment, haben wir das nicht schon mal gelesen? Ja, richtig. Die Wirtschaftsweisen haben bei der Bundesbank abgeschrieben. Erwischt.
Dann nehme ich die internationalen Finanzblätter. Wo ist denn der Economist?
Ich kann mir nicht vorstellen und ich weiß auch nicht, wo der Economist steht.
Oh, das kann ich Ihnen sagen. Der Economist hat geschrieben, die Schuldenbremse vor das Erreichen vom Wachstum zu setzen wäre...
Bestimmt mutig.
Ein perverser Akt der Selbstzerstörung.
Herausragend gemacht.
Vielen Dank.
Aber gerne.
Sehr gute Arbeit.
Ja, danke. Da nicht für.
So.
Zu erwähnen werden jetzt noch die 50 deutschen Unternehmen, die sich zusammengetan haben und einen Brandbrief geschrieben haben an die Bundesregierung und auch die Reform der Schuldenbremse beispielsweise gefordert haben. Ja, das wäre auch nochmal spannend. Oder der Chefvolkswirt oder die Vizechefin vom Internationalen Währungsfonds beispielsweise. Oder CDU-Ministerpräsidenten.
Sehen Sie, ich war neulich auf der Autobahn unterwegs und hörte den Verkehrsfunk. Man warnte im Radio vor einem Geisterfahrer. Ich besah die Straße vor mir und sagte, ein Geisterfahrer? Nein, Hunderte.
Ja, oh.
Und? Was das bedeutet, wenn man freiheitlich denkt, kann es schon mal sein, dass man Gegenwind erfährt.
Nein, das bedeutet, Sie sind der Geisterfahrer. Oh, ein Bild hat man ja übersehen.
Nur über meine Leiche.
Ah, ihr Lars P. Feld. Im Grunde der einzige Ökonom, der noch 100% zur Schuldenbremse steht.
Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, unabhängige Expertise stützt meinen Sparkurs.
Unabhängig. Er ist der persönliche Berater des Finanzministers. Ein weiterer Vater der Schuldenbremse. Sein Institut ist der Public-Choice-Theorie eng verbunden. Sie sind alleine, Herr Lindner.
Mitnichten, ich bin nicht alleine. Sehen Sie, das Bundesverfassungsgericht hat mir mit seinem Urteil einen Auftrag zum Sparen gegeben.
Aber das Bundesverfassungsgericht hat Ihnen in diesem Urteil doch auch Spielräume gegeben.
Sehen Sie, da waren keine Spielräume. Die Vorgaben durch das Gericht für weitere Schulden sind praktisch nicht zu erfüllen. Wir müssten unsere Ausgaben jetzt besser begründen und korrekt verbuchen.
Sie könnten heute eine Notlage erklären wegen der Klimakrise und die notwendigen Investitionen mit Zusatzkrediten finanzieren.
Das ist eine nette Idee, aber der Klimawandel ist keine Notlage, juristisch gesehen, die eine Aufhebung der Schuldenbremse erlauben würde.
Das ist tatsächlich so, dass das, also wenn man das Urteil vom Verfassungsgericht so liest, man den Eindruck bekommt, also Notlage wegen Klimakrise würde nicht gehen, weil sehen wir seit 70 Jahren. Und man müsste die Notlage ja jedes Jahr erklären. Ja, man kann nicht einmal deshalb die Schuldenbremse, also Gelder an der Schuldenbremse vorbei ausgeben oder ein Sondervermögen packen und dann ausgeben mit der mit der Erklärung der Notlage, sondern müsste das auch wie beim Ahrtal-Fonds jedes Jahr aufs Neue machen. Und naja, dass das auch die kommende Regierung macht oder aufrechterhalten würde, ist, glaube ich, unrealistisch. Besser wäre, mit 2/3 Mehrheit an Sondervermögen wie bei der Bundeswehr ins Grundgesetz zu packen. Und da kann man dann den Zweck Klimaschutz dahinterlegen und dann die Milliarden an der Schuldenbremse vorbeizuschleusen. Ja, das wäre eine gute Lösung. Allerdings bräuchte es dafür den Fridolin Merz.
Aber das Verfassungsgericht sagt doch, die Notlage muss unbeherrschbar sein. Und ich denke nicht, dass Sie das Schmelzen der Polkappen unter Kontrolle haben.
Sehen Sie, das Gericht sagt auch, wenn eine Krise lange absehbar war, dürfen keine Extraschulden gemacht werden. Und da Wissenschaftler die Klimakrise schon seit Jahrzehnten haben kommen sehen. Sehen Sie, wir können nicht wegen des Klimas andauernd eine Notlage erklären. Ich mahne deshalb zu Geduld, bis die Katastrophe eingetreten ist.
Die ist schon. Ist schon eingetreten, Herr Lindner. Studien sagen, wenn im Abschwung gespart wird, dann führt das zu einem Anstieg der Stimmen für extreme Parteien, vor allem aus dem rechten Lager. Herr Lindner, wenn 1% bei den Ausgaben eingespart wird, dann bringt das 3% mehr Stimmen für die Rechtsextremen.
Ich habe eine andere Theorie und deswegen gerade auch ein Moratorium auf Sozialleistungen vorgeschlagen.
Warum halten Sie gegen alle ökonomische Vernunft an der künstlichen Begrenzung dieses Budgets fest?
Wie soll ich denn sonst Sozialabbau, Steuersenkungen und Privatisierungen durchsetzen? Vielen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, ich konnte Ihnen helfen, Herr Nefton.
Das konnten Sie. Jetzt zumindest kenne ich die Notlage, die es uns erlauben wird, die Schuldenbremse auszusetzen.
Welche Notlage sollte das sein?
Christian Lindner.
Das war die Anstalt!
Ja, also das hat jeden Applaus verdient, kann man nicht anders sagen. Eine Meisterleistung, die der Anstalt und dem Team dort gelungen ist. An ein, zwei Stellen, ne, hätte ich noch ein, zwei Ausführungen besser gefunden. Klar, aber es sind 47 Minuten, ne, in denen man was transportieren muss, in denen noch Gags untergebracht werden müssen. Von daher Note 1, ja, perfekt. Einzige, was wirklich noch tipptopp gewesen wäre, zu erklären, dass 100 Milliarden Schuldenabbau bedeuten, man nimmt 100 Milliarden jemand anders vom Konto weg. Ne? Das ist nämlich auch sehr bildlich und sehr eindrücklich und würde bestimmt eine Wirkung bei den Leuten erzielen. Das hätte ich mir noch gewünscht. Aber so ist das. Welche Sachen hättet ihr euch noch gewünscht? Wie fandet ihr die Anstalt? Lasst uns unter diesem Video gerne darüber weiter diskutieren. Wer nach dieser Sendung der Anstalt unbedingt tiefer absteigen will in unser Geldsystem, dem sei nochmal der MMT-Kurs für Einsteiger von mir auf der Lernplattform Udemy empfohlen. Geldsystem, Wirtschaftspolitik und ökonomische Zusammenhänge verständlich erklärt in 7,5 Stunden Videomaterial. Gutscheincode gibt es unter diesem Video, ebenso den Link. Checkt das gerne aus. Ansonsten freue ich mich, wenn euch das Video gefallen hat, wenn ihr ein Like da lasst, Abo da lasst und die Glocke aktiviert, um kein Video mehr zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Video hoffentlich schon wieder. Bis bald, macht's gut, haltet die Ohren steif. Ciao, ciao.